Dann hält Patricia mich aber am Arm fest und deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger in die Luft. Ich bleibe stehen, und weil ich dort oben nichts erkennen kann, sagt sie, »Schau, ein Vogelnest!« Das Vogelnest, von dem sie spricht, befindet sich neben einer Regenrinne auf einem verwaisten Fenstersims. Ich schaue ehrlich zweimal hin, aber es ist absolut nichts Besonderes dabei. Einfach nur ein verdammtes Vogelnest auf einem Fenstersims. Ich sage zu Patricia, dass ich das Vogelnest sehe und was damit ist. Und sie antwortet mir, dass sie eine Vogelliebhaberin ist. Sie flüstert mir das ins Ohr, so als verrate sie mir ein tolles Geheimnis. Sie strahlt mich richtig an, ganz breit, so dass ich ihre Mundwinkel beinahe bis zu den Ohrläppchen hochziehen. Ich lächle zurück. Und dabei dämmert mir, dass ich es mit einer Verrückten zu tun habe. Das passiert mir nicht zum ersten Mal. Ich gerate immer wieder an verrückte Mädchen. Aus irgendeinem Grund ziehe ich die magisch an. Wahrscheinlich, weil ich selbst so normal und tolerant bin. Ich hatte sogar mal ein halbes Jahr lang eine Freundin, die wirklich verrückt war. Und die hat auch mal solche Sachen gemacht. Einmal, es war mitten in der Nacht, ist sie plötzlich auf der Straße stehen geblieben und hat gesagt, »Komm, ich zeig dir das Schönste.« Sie hat mich an der Hand genommen und an eine Stelle geführt, wo eine Menge Glasscherben zwischen den Pflastersteinen am Boden lagen. Irgendwelche Betrunkenen haben da wahrscheinlich ihre Bierflaschen zerschlagen. Und weil an der Stelle eine Laterne stand, haben die Scherben zwischen den Pflastersteinen geglitzert. Das war das Schönste. Und wir sind ungefähr 10 Mal daran vorbeigegangen, immer Hand in Hand. Auch das ist typisch für verrückte Mädchen, dass sie bei jeder Gelegenheit Händchen halten müssen. Im Kino zum Beispiel oder im Café, während man sich ganz normal unterhält oder sogar Zeitung liest. Das ist so ein Sicherheitsreflex bei denen, um sich in jeder Sekunde zu vergewissern, dass man auch zusammengehört. Ich hasse das, obwohl ich normalerweise gerne Hand in Hand gehe und auch gerne Scherben anschaue und sogar Vogelnester, aber nicht, wenn die Sachen mit so einer kranken Intensität verfolgt werden. Da sehe ich überhaupt nichts mehr, sondern höre bloß noch diese fanatische Stimme im Ohr, die mir genau sagen will, was ich jetzt sehen muss. Meine verrückte Freundin, Kerstin hieß die, hat nach dem Scherbengucken auf dem Heimweg noch ein paar Mal gefragt, ob es denn nicht wirklich das Schönste war. Und sie wollte sich nicht damit zufrieden geben, als ich sagte, dass es wirklich schön war. Es musste das Schönste sein. Schließlich habe ich es ihr zuliebe auch gesagt, und erst da war wieder alles gut. Verrückt eben. Wahrscheinlich noch eine Spur verrückter als Patricia, die jetzt meinen Arm loslässt, sodass wir wenigstens nicht mehr wie ein Paar aussehen. Sie schaut auch nicht mehr in die Luft, sondern ganz normal geradeaus und erklärt mir, dass sie aber nicht wegen des Nestes hochgeschaut hat. Ich habe wirklich keine Lust zu fragen, weshalb, aber sie sagt, rate mal, rat doch mal. Und deshalb sage ich, dass sie es vielleicht wegen der Sternschnuppen getan hat. Ich habe nämlich gesehen, dass gerade ein Meteoritenschwarm in der Nähe ist, Poseidon oder so ähnlich. Und wenn man Glück hat, kann man 100 Sternschnuppen pro Stunde sehen. 100 Stück. Genauso hat es im Internet gestanden. Ich will noch sagen, dass es keinen Sinn macht, mitten in der Stadt nach oben zu schauen, weil man da ohnehin nichts sehen kann, wegen der Lichter und dem Dreck. Aber Patricia schüttelt den Kopf und sagt, dass ich mich täusche. Sie hat nämlich nicht wegen der Sternschnuppen nach oben geschaut, sondern um das Wesen der Stadt zu erkunden. Das Wesen der Stadt, erklärt sie mir, kann man nur durch den Charakter der Häuser begreifen, weil die Häuser ja die Stadt ausmachen. Aber normalerweise gucke man immer nur auf die Schaufenster, obwohl die Schaufenster überall gleich aussehen, wegen der Monopolisierung und der Globalisierung und allem. Man müsse mit den Augen aber mindestens bis in den zweiten Stock und besser noch bis an den Dachstock kommen, ansonsten würde man die Häuser und die Stadt nie verstehen lernen. Wenig später ist sie noch immer mit dem Wesen der Stadt beschäftigt, aber jetzt auf historischer Ebene. Wir gehen am langen Wall entlang, da stehen Reste der alten Stadtmauer, und sie fragt mich 1000 Sachen über die Weidener Geschichte, die ich beim besten Willen nicht beantworten kann. Ich weiß nur, dass irgendwann einmal die Schweden da waren. Über dem Stadttor am unteren Markt stecken nämlich 2 Kanonenkugeln in der Turmmauer. Die haben die Schweden da reingeschossen, irgendwann im Mittelalter oder wann immer sie ihre Raubzüge gemacht haben. Neben den Kugeln ist eine kleine Messingtafel angebracht, mit Jahreszahlen und einer Menge anderer Informationen, und das Wort Schweden ist ganz groß geschrieben, so dass ich es mir gemerkt habe. Verrückterweise habe ich noch mit 20 gedacht, dass diese Kugeln wirklich seit den Schwedenkriegen in dem Tor stecken. Aber das ist falsch. Sie sind nachträglich erst hineingemauert worden, aus symbolischen Gründen, um an die Invasion und an die schreckliche Zeit zu erinnern. Mich haben diese Kugeln aber aus einem anderen Grund beschäftigt. Ich konnte nie durch das Tor gehen, ohne dabei zu denken, dass die Kanonenkugeln riesengroße Aknebeulen sind, die ich gerne ausquetschen würde. Die Kugeln schauen bis zur Hälfte aus dem gelben Putz und werden nachts sogar beleuchtet, sodass man sie auf keinen Fall übersehen kann. Außer man sieht extra zu Boden. Und auch wenn es bescheuert klingt, genau das habe ich getan. Ich bin mit gesenktem Blick durch das Tor gelaufen, um den Einfluss der Kugeln zu neutralisieren. Wenn ich sie nicht sehe, habe ich gedacht, bekomme ich keine Pickel auf der Stirn. Wenn ich sie doch sehe, dann schon. Wirklich seltsam das Ganze. Ich hatte nie Pickel auf der Stirn. Es bestand nicht mal die Gefahr, dass ich jemals welche bekommen könnte, aber trotzdem hat mich dieses Tor immer fix und fertig gemacht. Wenn wir jetzt am langen Wall noch ein paar hundert Meter weiterlaufen würden, kämen wir direkt auf das Schwedentor zu, aber darauf habe ich keine Lust. Nicht wegen der Pickel, sondern weil da die richtige Altstadt beginnt. Ich sage zu Patricia, dass es leider ein Wesenszug der Stadt ist, dass es hier nirgendwo eine schöne Kneipe gibt. Ich führe sie stattdessen ins La Cucaracha, so eine mexikanisch angehauchte Bar, wo es Tequila Happy Hours gibt und über der Bar Desperado-Girlanden baumeln und permanent ganz schreckliche Radiosender laufen, die immer die neuesten Hits bringen. Hier gehen wirklich nur die harten Proleten und Dörfler hin. Aber genau das ist das Richtige jetzt. Außerdem kann man da draußen sitzen. Weil es Samstagabend ist, ist das Cucaracha unglaublich voll. Und ich habe schon Angst, dass wir uns in die Kneipe hineinsetzen müssen. Aber dann entdecke ich einen freien Platz neben der Tür. Ich rücke Patricia den Stuhl zurecht und bevor die Bedienung an den Tisch kommen kann, gehe ich an die Bar und bestelle einen Kirschsaft und ein Bier. Während der Barmann die Getränke macht, stelle ich meinen Rucksack hinter eine Säule. Dann bezahle ich die Getränke, gehe zu Patricia zurück und noch im Setzen fange ich an, wie besessen über die Perseiden zu reden, damit sie den fehlenden Rucksack nicht bemerkt. Sie ist aber ohnehin abgelenkt von den Leuten, die andauernd ihre Trinksprüche schreien, und fragt mich ein paar Mal, ob es wirklich keine andere Kneipe in Weiden gibt. Ich erkläre ihr, dass leider alle Kneipen so sind wie diese hier, weswegen ja alle möglichst bald aus Weiden weggehen und nie mehr wiederkommen. Ich weiß nicht, ob sie mir glaubt, und das ist mir auch egal, weil ich jetzt sage, dass ich mal aufs Klo muss. Ich lächle ihr lieb zu, dann gehe ich in die Kneipe rein, nehme auf dem Weg meinen Rucksack mit, schließe mich in eine Toilettenkabine ein, mache das schmale Fenster auf und steige raus. Genau so mache ich das. Und wenn jemand glaubt, dass ich mich wohl dabei fühle, dann liegt er falsch. Ich fühle mich ehrlich gesagt ziemlich mies, aber ich habe keine andere Wahl. Ich weiß ja genau, wie das weitergehen würde. Wir würden noch ein paar Getränke lang dort sitzen und während Patricia irgendwas erzählt, würde ich sie immer mehr hassen. Und dann, wenn sie restlos davon überzeugt wäre, was für ein sensibler Typ ich bin, würden wir in den Park gehen oder sonst wohin und uns küssen. So läuft es immer. Wenn ich mit einem Mädchen zu tun habe, das auch nur halbwegs in Ordnung aussieht und mich küssen will, tue ich es. Da kann ich nichts dagegen machen. Genauso wenig wie gegen die Globalisierung oder dagegen, dass der Mond sich um die Erde dreht. Irgendwann rastet ein Mechanismus ein, ich sage lauter Dinge, die ich überhaupt nicht so meine, und wenn ich mich erstmal um Kopf und Kragen geredet habe, gibt es kein Zurück. Es beginnt immer mit den Worten. Die Worte sind das reinste Gift. Sie werden immer zu Fleisch. Und das steht schon in der Bibel so. Irgendwann werde ich mir die Zunge rausschneiden müssen oder als Einsiedler in die Wälder gehen. Das ist die einzige Rettung, die es für mich gibt.